Campus Radio Dresden.
Am 1. September ist Landtagswahl in Sachsen. Die Politik scheint zerstrittener denn je und in der Gesellschaft legt sich Unmut. Doch wie sind wir in diese Situation reingekommen und wie kommen wir wieder raus? Was wollen die Parteien eigentlich und was wollt ihr? Wir haben für euch nachgefragt. Also, was geht, Sachsen?
Herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag unseres Projekts Was geht Sachsen? Den Wahlprognosen zufolge wird die Alternative für Deutschland als stärkste Kraft in der kommenden Landtagswahl vorausgesagt. Das versetzt viele nicht nur in Sorge, sondern bringt auch eine Ungewissheit im Hinblick auf die nächste Legislaturperiode mit sich. Immerhin wurde die Partei hier in Sachsen als gesichert rechtsextrem eingestuft. Um einige Fragen rund um die Landtagswahl und einen möglichen Wahlsieg der AfD zu beantworten, haben wir Professor Dr. Uwe Backes eingeladen. Er ist stellvertretender Direktor des Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung hier in Dresden und forschte unter anderem zu Rechtspopulismus und Extremismus hier im Bundesland. Meine erste Frage wäre, wie kann der enorme Zuspruch der Bevölkerung in den neuen Bundesländern für populistische und Anti-Establishment-Parteien erklärt werden? Welche historischen Ursachen spielen eine Rolle und wie unterscheidet sich die politische Kultur im Osten von der in den alten Bundesländern?
Das ist eine Frage, die von höchster Komplexität ist und natürlich müsste man da eine ganze Reihe von analytischen Ebenen betrachten, um sie angemessen beantworten zu können. Man muss sich vor Pauschalisierungen hüten, weil natürlich die politische Kultur des Ostens genauso wenig existiert wie die politische Kultur des Westens. Und wie Sie wissen, haben ja populistische Parteien auch in Ländern ohne die eine Teilung des Landes, eine Teilungsgeschichte und ohne die Transformationserfahrungen, die in Deutschland gemacht worden sind nach 1990 im östlichen Teil, sehr hohe Wahlergebnisse. Wir haben den Rassemblement National in Frankreich, der ein Ergebnis auf nationaler Ebene erzielt hat, das so ungefähr den Umfragewerten entspricht, die die AfD jetzt gerade für Sachsen oder für Thüringen erzielen kann. Und insofern ist es natürlich durchaus problematisch, wenn wir dann den Erfolg der AfD in erster Linie über die Geschichte des östlichen Deutschland, die DDR-Geschichte etwa und die Prägungen erklären oder die Transformationsbelastungen, weil das eben gerade in Frankreich ja fehlt. Oder der Vergleich mit Österreich würde auch dazu führen, dass wir dann diese Transformationsproblematik und auch die autokratischen Prägungen gar nicht berücksichtigen können in diesem Zusammenhang. Aber natürlich werden wir, wenn wir die Kluft zwischen West-Ost in Deutschland erklären, auch solche Faktoren in den Blick nehmen. Beispielsweise wird dann darauf hingewiesen, dass das Demokratievertrauen, auch die Zustimmung zur Idee der Demokratie im östlichen Deutschland durchgängig etwas geringer ausfällt als im westlichen Deutschland. Und es ist klar, dass die Demokratie im östlichen Deutschland nicht das hohe Maß der Konsolidierung, wie die Politikwissenschaftler sagen, aufweist, wie im westlichen. Und daraus ergeben sich sicherlich auch Erklärungsansätze. Aber allein darauf zu rekurrieren, wäre sicherlich nicht genügend. Und man muss dann natürlich auch Faktoren in die Betrachtung einbeziehen, die sich bei der Europawahl in vielen anderen europäischen Ländern auch gezeigt haben. Also die Folge der Krisen, die wir seit der zweiten Hälfte des ersten Jahrzehnts der 2000er Jahre hatten, die Euro-Finanzkrise, Wirtschaftskrise, die sogenannte Flüchtlingskrise, Corona und die Corona-Pandemie und die Auswirkungen und jetzt vor allem auch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges, die ja auch stärker als die vorhergehenden Krisen auf die ökonomische und soziale Situation der Menschen einwirken durch die Teuerung, die Inflation, die Energiepreise und die Konsequenzen für die Lebenshaltungskosten der Menschen, insbesondere derer, die über kein sehr umfangreiches Budget verfügen. Und es ist dann wiederum klar, dass wir dann bei den Auswirkungen dieser Krisen wiederum die höhere Sensibilität und Anfälligkeit der Menschen im östlichen Deutschland im Vergleich zum westlichen Deutschland betrachten könnten, ja, weil natürlich die Auswirkungen vermutlich dann größer sein werden, wenn das Polster, das finanzielle Polster, das politisch-kulturelle Polster nicht ganz so dick ist. Ja. Und insofern wirken natürlich diese Dimensionen aufeinander ein. Aber auch diese Antworten, die ich Ihnen jetzt gegeben habe, sind eine grobe Verkürzung und können nur andeuten.
Es ist sehr hilfreich, den Blick zu weiten und erstmal zu schauen, wie ist denn überhaupt die Lage auch bei anderen Wahlen außerhalb Deutschlands. Und die finanziellen Folgen von Krisen sind auch ein wichtiger Punkt. Ja, Dankeschön. Angenommen, die AfD würde in Regierungsverantwortung in Sachsen kommen, denken Sie, es wird eine Veränderung des Meinungsklimas geben?
Das ist natürlich eine Frage, die man nur spekulativ beantworten kann. Und ich will vielleicht auch zunächst einmal sagen, das ist nicht wahrscheinlich, dass die AfD in Sachsen oder in Thüringen an die Regierung kommt. Das hängt damit zusammen, wie Sie wissen, dass alle anderen Parteien kein Bündnis mit der AfD eingehen möchten. Wir können natürlich nicht ganz sicher sein, aber ich würde es als nicht sehr wahrscheinlich ansehen. Man wird versuchen, eine Regierung ohne die AfD zu bilden. Und Ihre Frage zielt natürlich auf das Problem der Auswirkungen auch einer stärkeren Rolle der AfD in der Landespolitik, einer noch stärkeren Rolle der AfD in der Landespolitik. Und diejenigen, die über Koalitionsoptionen nachdenken, könnten natürlich geneigt sein oder versucht sein, anzunehmen, dass man vielleicht die AfD entzaubern kann, indem man sie in ein Regierungsbündnis einbindet. Solche Experimente sind auf europäischer Ebene mehrfach gemacht worden und wir haben darüber auch bereits politikwissenschaftliche Vergleichsuntersuchungen. Österreich ist ein solcher Fall, wo diese Erfahrungen in reicher Form vorliegen, wo also die FPÖ sowohl mit SPÖ als auch ÖVP auf der regionalen Ebene, der Länderebene bereits Koalitionen gebildet hat. Und man kann vielleicht sagen, dass jedenfalls die Erwartung, man könne eine rechtspopulistische Partei, in dem Fall die FPÖ, durch eine solche Regierungsbeteiligung entzaubern, sehr zweifelhaft ist. Ja. Jedenfalls ist das in Österreich nicht passiert. Die Partei steht heute nach einer Krisenphase, die sie nach dem Ibiza-Skandal durchlaufen hat, wieder sehr gut da und hatte auch ein respektables Ergebnis bei der letzten Europawahl. Das heißt, die Entzauberungserwartung oder Hoffnung ist trügerisch.
Ich will nur kurz anhängen. Könnte quasi, also die Bundestagswahl ist ja nicht mehr so weit weg, könnte eine Partizipation der AfD im Landtag Sachsen da noch mehr dazu beisteuern, dass die Prozente für die AfD für die Bundestagswahl vielleicht auch steigen?
Sie meinen eine Regierungsbeteiligung auf der Landesebene? Das glaube ich nicht, weil die Wahrscheinlichkeit einer Beteiligung der AfD an einer Bundesregierung viel, viel geringer ist als die Beteiligung an einer Landesregierung. Weil natürlich auf der Bundesebene aufgrund des weniger ausgeprägten Erfolgs in den westlichen Ländern die AfD nicht so leicht in die Position kommt, dass man glauben könnte, an ihr führt kein Weg vorbei. Also von einer solchen Situation sind wir auf der Bundesebene glücklicherweise weit entfernt.
Da könnte man also auch sagen, also auch die Wählerinnen in den alten Bundesländern würden Landesregierung AfD eventuell dennoch nicht mit anderen Augen sehen und sie nicht als wählbarer für eine nationalweite Wahl sehen.
Man kann so eine Frage natürlich nur sehr spekulativ beantworten und wir wissen nicht, welche Auswirkungen das hätte, ist schwer zu sagen. Das könnte auch genau umgekehrt sein, wie Sie es andeuten.
Mir macht es erstmal viel Mut, dass Sie sagen, Sie sehen es als unwahrscheinlich an, dass die AfD tatsächlich die Regierungsbeteiligung mit einbezogen werden wird. Aber wie würden denn die Menschen in Sachsen reagieren, die AfD gewählt haben? Also gerade weil es ja auch eine Geschichte von extremistischer Gewalt gibt und politisch motivierten Gewalttaten, denken Sie, die Wahl könnte ein anregendes oder einen dämpfenden Moment haben?
Das ist eine sicherlich sehr wichtige Frage. Wir wissen, dass die Enttäuschung der Anhängerschaft einer radikalisierten Partei zu einer weiteren Radikalisierung führen kann. Das haben wir in der alten Bundesrepublik erlebt, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, als die NPD knapp an der 5%-Hürde gescheitert war. Und viele professionelle Beobachter, die Politikwissenschaftler und Historiker, die sich mit dieser Frage beschäftigt haben, sagen, der Aufstieg der Neonazi-Organisationen, dieser Szene von neonationalsozialistischen Gruppierungen in den 70er Jahren war teilweise eine Folge dieses Scheiterns der NPD an der 5%-Hürde. Und daher ist es keineswegs abwegig, über solche Effekte nachzudenken. Natürlich ist die AfD nicht mit der NPD identisch. Die NPD war damals allerdings gemäßigter als die heutige NPD. Und die damalige NPD war vielleicht durchaus, hatte mehr Ähnlichkeiten, ne, mit der heutigen AfD, wie die heutige NPD mit der AfD. Aber natürlich haben Politikwissenschaftler über diesen Zusammenhang zwischen Wahlmobilisierung und dem Ausmaß von extremistischer Gewalt rechts und auch links nachgedacht. Es gibt vergleichende Untersuchungen dazu. Wir haben selbst am Hannah-Arendt-Institut auch eine solche Untersuchung vor ein paar Jahren durchgeführt, die genau diese Hypothesen geprüft hat. Aber die Wirkungsmechanismen sind sehr komplex. Der Unterschied der AfD zur NPD, die wir als sächsische Partei auch untersucht haben, die war ja auch eine Zeit lang im sächsischen Landtag vertreten, besteht darin, dass die NPD mit den militanten, rechtsextremen, oft NS-affinen Gruppierungen quasi eine Symbiose bildete. Das trifft auf die AfD nicht zu. Die AfD ist eher verflochten mit der sogenannten Neuen Rechten, den intellektuellen Zirkeln der Neuen Rechten, den sogenannten Identitären, also nicht mit dieser militant-aktivistischen, NS-affinen Szene. Da finden wir weit weniger Berührungspunkte und man kann nicht von einer Symbiose sprechen. Von daher dürften die Wechselwirkungen da anders sein, aber da auf solche Zusammenhänge immer unterschiedlichste Faktoren einwirken, ist es schwer, Prognosen abzugeben.
Vielen Dank, es war sehr aufschlussreich.
Wie gut ist eigentlich die AfD innerhalb von Sachsen aufgestellt von den einzelnen Personen, die dann wirklich einen Beitrag überleisten könnten, um das umzusetzen oder sie wirklich da aktiv in den politischen oder im Parlament mit einzubauen oder mitzuwirken?
Man darf die AfD als Organisation nicht unterschätzen. Die AfD hat sich anders als andere Parteien dieses Typs in den letzten Jahren erkennbar professionalisiert. Sie entspricht auch in vielerlei Hinsicht nicht den Klischees, die oft über Rechtsaußenparteien kursieren, selbst in der Literatur mitunter anzutreffen sind. Sie verfügt durchaus über eine lebendige innerparteiliche Demokratie. Sie ist ja teilweise nach dem Vorbild der Grünen, könnte man fast sagen, innerparteilich aufgestellt, wenn Sie an die Doppelbesetzung der Vorstände denken. Ja, das ist in einigen Landesverbänden so auch, nicht in Sachsen, aber in einigen anderen Landesverbänden und auf der Bundesebene. Die Partei hat auch klug die Bundestagsfraktion mit dem Parteivorsitz verbunden, also die Übereinstimmung der Fraktionsführung und der Bundesführung ist sicherlich ein strategischer Vorteil, den ja auch andere demokratische Parteien oft gewählt haben mit guten Erfolgen. Die Partei ist, wie wir wissen, besonders aktiv in den sozialen Medien und spricht junge Leute dort teilweise professioneller an als ihre demokratischen Konkurrenzformationen. Bei TikTok wissen wir, dass sie dort besonders stark engagiert sind und es durchaus versteht, so in diesen ganz kurzen Formaten, wo es mehr um schnelle Meinungsübermittlung als um detailliertere Informationen geht, auch bei jungen Leuten anzukommen. Und die Partei ist keine charismatische Führungspartei, wie man ja oft von rechtspopulistischen Parteien annimmt. In Österreich hatten wir eine Zeit lang charismatische Führung sehr stark. Jörg Haider ist auch eine Person, an die man zurückdenkt. Auch Marine Le Pen hat Charisma und hat mit ihrem Charisma die Partei weit vorangebracht. Der neue Parteivorsitzende Jordan Bardella ist auch ein charismatischer junger Politiker. Die AfD hat keine charismatische Führung, aber uncharismatische Führung kann trotzdem effizient sein. Und das zeigen sie auch. Sie haben ohne Zweifel das Führungsverhalten in der Partei verbessert in den vergangenen Jahren. Die Partei tritt nach außen geschlossener auf. Und sie hat die Phase, in der die Partei sehr stark von innerparteilichen Auseinandersetzungen geprägt, anscheinend hinter sich gelassen. Zumindest ist das im Moment so. Die Radikalisierung der Partei, die damit verbunden war, scheint also auch positive Auswirkungen zu haben. Und man wird sehen, was dann das weitere Verhalten der Verfassungsschutzbehörden wirken wird, denn die AfD ist eine Partei, die in Sachsen ja schon als erwiesen rechtsextremistische Formation durch das Landesamt für Verfassungsschutz eingestuft worden ist. Wenn dieser Status auch auf der Bundesebene deklariert würde und auch bei den Gerichten bestätigt würde, hätte das unter Umständen noch einmal auch Wirkungen auf die Erfolgschancen der Partei. Andererseits wissen wir auch, dass ein erheblicher Teil des Anhangs der Partei dafür immun zu sein scheint. Das beobachten wir zumindest in den östlichen Ländern. Aber man wird sehen, welche Auswirkungen dann diese weiteren Warnungen und Einordnungen gegenüber der Partei haben werden.
Darf ich da noch mal ganz kurz anhängen, weil das ist auch ein interessanter Fall. Gehen wir jetzt mal davon aus, die AfD sitzt also im Landtag, im Parlament und wird aber im Nachhinein verboten. Wie ist da das Prozedere? Verschwindet diese Partei dann automatisch aus dem Landtag und die Mandate, wie werden die verteilt oder müssen dann sogar Neuwahlen gemacht werden?
Also da muss man klar eine Trennungslinie ziehen. Wenn der Verfassungsschutz eine Partei als erwiesene extremistische Organisation einstuft, hat das überhaupt keine Konsequenzen für die Frage, ob ein Verbotsverfahren gegen die Partei eingeleitet wird. Sie haben ja bei der NPD beispielsweise gesehen, beim letzten Verbotsverfahren gegen die NPD, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, diese Partei ist erwiesen rechtsextremistisch, aber sie ist nicht in der Lage, die Demokratie in Deutschland zu gefährden. Das Kriterium der Potentialität ist in dem Zusammenhang neu eingeführt worden. Dieses Kriterium wäre natürlich für die AfD anders zu bewerten, aber die Frage der Einordnung als rechtsextremistisch wäre schwieriger. Das heißt, die Prüfung wäre aufwendiger und es ist nicht so klar, ob dann das Ergebnis eindeutig genug wäre, weil die Partei ja in ihren Landesverbänden etwas unterschiedlich auftritt. Im Schnitt sind die westlichen Verbände etwas gemäßigter als die östlichen Verbände. Ob dann das Gebaren der westlichen Verbände ausreichen würde, um der Partei insgesamt den Stempel rechtsextremistisch aufzudrücken, ist die Frage, und ob das dann beim Bundesverfassungsgericht auch Bestand hätte. Ja. Also das ist durchaus eine Frage, die offen ist und von der man nicht von vornherein sagen kann, das ist relativ einfach zu beantworten, wie ein solches Verfahren ausginge. Darüber hinaus ist natürlich ein Parteiverbotsverfahren nicht nur einer Prüfung der Legitimität des Verfahrens, sondern auch der Effektivität des Verfahrens unterworfen. Das heißt, vorher, bevor man einen Antrag stellt, muss man genau sich überlegen, welche Wirkungen erzielt man mit einem solchen Verfahren und einem etwaigen Verbot. Könnte es sein, dass ein Parteiverbot sogar die Demokratie mehr schwächt als stärkt? Ja. Das ist eine durchaus ernstzunehmende und ernst zu diskutierende Frage.
Ja, sehr weitreichende Folgen hätte so eine Entscheidung, ja.
Ich hätte noch eine Frage zum Bündnis Sahra Wagenknecht, ob Sie da spontan einordnen können oder begründen können, warum hier gerade so ein hoher Wahlerfolg vorausgesehen wird.
Im Grunde verbindet das Bündnis Sahra Wagenknecht ja zwei Dinge, die in den politischen Parteien nicht zusammengebracht werden. Auf der einen Seite ein sozialpolitisches Profil, auf der anderen Seite ein dezidiert migrationspolitisches Profil. Und mit dieser Kombination stößt das Bündnis Sahra Wagenknecht in eine politische Marktlücke hinein, die in dieser Art und Weise von den Konkurrenten bisher nicht ausgefüllt wird. Sie weist darüber hinaus durchaus Schnittmengen mit der AfD auf. Wenn Sie denken an die Affinität zum Putin-Regime, die immer wieder durchscheint, und dann natürlich in der Migrationspolitik.
Ja, denn gerade auch zur Einordnung, wenn es um Anti-Establishment-Parteien geht oder populistische Parteien, da ist das ja auf jeden Fall auch eine spannende Frage, wie dann die Zusammensetzung wird im Parlament, wie stark die Fraktionen sein werden. Ja.
Auf jeden Fall ist das ein Faktor, der die Wahlen sehr stark auch beeinflussen wird, das ist klar. Es war im Grunde schon vorauszusehen und wir sehen jetzt, dass das Bündnis Sahra Wagenknecht in beiden Ländern, Thüringen und Sachsen, die 5%-Hürde leicht überwinden wird. Und damit sind sie ein Player, der natürlich eine Rolle spielen wird. Und auch dann, wenn die Koalitionsoptionen gering sind, ja, wenn es schwierig wird, Regierungen zu bilden, dann wird auch das Bündnis Sahra Wagenknecht in den Kalkülen eine Rolle spielen.
Also quasi wie eine Partei zum Verhindern von anderen Kräften. Wie ist es eigentlich mit so anderen kleinen Parteien? Also es treten ja die Freien Wähler auf oder die Freien Sachsen genauso. Nehmen die eigentlich nur Wählerstimmen weg von der AfD oder haben die genauso das Potenzial von konservativen oder vielleicht sogar BSW-Stimmen abzunehmen, um ein Koalitionspartner theoretischer zu werden in einem konservativen, rechteren Spektrum?
Die AfD hat eine so große Mobilisationskraft am rechten Flügel des Parteiensystems, dass für die anderen Rechtsaußenformationen nicht so viel übrig bleiben wird. Die NPD ist quasi zu einem Schatten ihrer selbst heruntergesunken. Sie ist teilweise bei den Freien Sachsen auch aktiv. Also die Freien Sachsen sind ja teilweise auch mit der NPD eine Verbindung eingegangen. Akteure der NPD sind auch bei den Freien Sachsen aktiv. Aber ich denke, dass die neben dieser stark mobilisierenden AfD nicht viel Raum am rechten Flügel bleiben wird. Es wird da keine Partei geben, die noch größere Potenziale wird gewinnen können.
Also wenn ich es richtig verstehe, dann könnte man vielleicht meinen, dass so diese kleinen rechten Parteien einfach eher die Chance nutzen, um quasi mehr Werbung zu machen, um vielleicht in regionaleren Kreisen entweder stärker zu werden oder überhaupt ein Standbein zu bekommen.
Es gibt ja bei jeder Wahl eine Menge an kleinen Rechtsaußengruppierungen, die aber relativ chancenlos bleiben. So wird es auch diesmal sein. Vielleicht ein bisschen höher, sonst hat man dann teilweise 0,1, 0,2%, jetzt sitzt dann vielleicht 0,5 oder 0,6%. Aber das ändert nichts an der Mobilisierungskraft der AfD. Also das, dann mit dieser Konkurrenz wird die AfD leichtfertig.
Und dann hätte ich noch als letzte Frage, was kann man als Individuum für zivilgesellschaftlichen Zusammenhalt tun? Gibt es zugängliche Wege für jedermann sozusagen, sich im Alltag für demokratische Werte stark zu machen? Jetzt außer einfach zur Wahl zu gehen und sich zu beteiligen und seine Stimme zu nutzen?
Einer der Gründe für die erhöhten Chancen der AfD im östlichen Deutschland, in Sachsen, in Thüringen, ist die relative Schwäche der Zivilgesellschaft. Das ist ein Faktor, den man auch historisch noch erklären kann. Die Zivilgesellschaft ist stärker geworden. Sie wächst, aber sie ist, wenn wir zahlreiche Indikatoren betrachten, Mitgliedschaften von entsprechenden Organisationen, immer noch deutlich schwächer ausgeprägt als die Zivilgesellschaft der westlichen Länder. Und wenn die Civil Society schwach ist, wird die Uncivil Society gestärkt. Das ist ein Zusammenhang, den wir immer wieder beobachten können. Das heißt, junge Menschen sollten sich in zivilen Organisationen stärker engagieren. Übrigens auch in den demokratischen Parteien sollten sie sich engagieren. Denn da beobachten wir, und das ist sehr besorgniserregend, dass gerade junge Menschen dort oft fehlen und die demokratischen Parteien händeringend nach Aktiven suchen. Das wäre wichtig, dass die demokratischen Parteien gestärkt werden. Und eine weitere Empfehlung wäre, dass junge Menschen engagiert ihre Meinung sagen sollten, dass sie nicht schweigen sollten, wenn sie mit antidemokratischen Konzepten konfrontiert werden. Wenn Menschen sich diskriminierend gegenüber Minderheiten äußern oder verhalten, sollte man nicht einfach schweigend zuschauen, sondern die Meinung sagen und etwas tun. Natürlich auf friedliche Art und Weise, in einer zivilisierten Art und Weise intervenieren und nicht passiv bleiben. Das wäre eine dritte Empfehlung.
Vielen Dank für diese Anregungen. Wir bedanken uns noch einmal bei Professor Dr. Uwe Backes für seine Zeit und dass er der Einladung gefolgt ist und hoffen, dass das Interview einige Fragen von euch klären konnte. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und nicht vergessen, am 1.9. wählen zu gehen.
Tief im Osten, tief im Herzen, liegt ein Land mit großem Herz. Ich denk an dich, bin ich auch mal fern. Sachsen, ich hab dich gern.
Campus Radio. Im Netz unter campusradiodresden.de.